Also der Punkt, wo es weitergeht, ist der, Augustinus spricht natürlich auch von der Caritas-Liebe, sagt er, die liegt dort vor, wo Freiheit vorliegt. Und da ist die Frage, sind Menschen auch dazu in der Lage, wo wir doch Bedürfnisse haben? Und sagt er sehr wohl, und zwar sagt er im liebenden Lobpreis. Da tun wir freien Willens, wenn wir lieben. Nicht aus Not, sondern weil es gefällt. Und dann verschwindet auch der Lohngedanke bei ihm. Sagte, wir wollen Gott lieben, sagte, pure et caste, rein und keusch. Das Herz ist aber nicht keusch, wenn es Gott auf einen Lohn hinliebt. Nicht? Also er führt das schon ein, der bleibt natürlich nicht beim Eros stehen, so sehr ihn das prägt, so vom Denken her oder so, sondern der entscheidende Unterschied ist also die Freiheit, dass es nicht notwendig besteht. Und dann fährt er natürlich fort, gibt es also keinen Lohn für unseren Kult? Und dann sagt er, doch, den gibt es, aber Gott selbst ist das, den es hier gibt. Das ist, wenn du nicht liebst, wenig. Wenn du liebst, wenn du ihn gratis feierst, mit vor Sehnsucht nach ihm ruhelosen Herzen, da wirst du gar nichts anderes suchen, dann ist er dir genug. Und er zieht dann ein Beispiel auf die menschliche Ehe und sagt, nicht der liebt seine Frau, der sie damit wegen liebt. Also das ist dann sein Bild dafür, obwohl er es deutlich macht. Ob im anderen Fall nicht auch noch Eros drin stecken kann, bloß, und Selbstliebe, das nimmt er hier gar nicht auf. Natürlich hat der Vergleich noch Schwächen, denn was die finanzielle Frage hintanstellt, muss ja noch nicht die Liebe als Caritas sein. Nicht? Das müsste man ja mal gucken, was der Eros eigentlich tut, wenn er so scharf absetzt mit der Mitgift, dann ist es natürlich klar, aber es ist ja komplizierter, was man dort suchen kann. Klarer macht es schon dann der Blick auf die Treue, und da finde ich dann auch bezeichnend, dass dann Augustinus hier jetzt vom dem liebenden Mann zur liebenden Frau wechselt. Sein Beispiel ist nämlich jetzt die Frau, die dem Gatten treu bleibt. Der Reiche ist Gatte und auch der Verarmte ist Gatte. Und dann stellt er darauf ab, dass wenn ja Leute in die Verbannung geschickt wurden vom Kaiser, dann verloren sie ja das ganze Vermögen. Und da hat es aber immer wieder Frauen gegeben, die ihre Männer nicht bloß nicht verlassen haben, sondern ihnen sogar weiter gefolgt sind. Und das ist ein Beispiel, sagt er, wie also schon der fleischliche Gatte hier gratis geliebt wird, wenn er keusch geliebt wird, so ist dann eben auch Gott zu lieben, der wahre und wahrhaftige Gatte der Seele, dass das dann dort richtig sich vollzieht. Also sein Bild ist die Frau, die dem Mann treu bleibt, obwohl er das Vermögen verloren hat und obwohl er also in die Verbannung gehen muss. Und sie lässt sich also nicht scheiden, sondern geht mit in die Verbannung, wenn der Mann also beim Kaiser in Ungnade gefallen ist. Und tatsächlich, meine ich, habe ich das auch mal versucht so zu sagen, mir ist schon öfter gesagt worden von so Christentumskritikern, das Christentum sei ja eigentlich ein Sparkassendenken und eine Rentenmentalität, weil ja auch Jesus selber davon spricht, nicht? Der sagt ja, sammelt euch Schätze, die Motten nicht fressen und der Rost nicht oder so, nicht? Wo das so auftaucht. Und sage ich, ja, die tun das ja alle bloß, weil sie dann einen himmlischen Lohn da kriegen wollen, wo ich dann den Leuten immer entgegengehalten habe und gesagt habe, nein, wenn einer wirklich nur um des Himmels willen anständig ist, dann wird das früher oder später doch lassen und sagen, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, die es vielleicht gar nicht gibt. So dass ich sage, auch wenn das oft so klingt, ist das sicher nicht der Ausgangspunkt. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Wenn ich also diese egozentrische Einstellung hätte, also diese Sparkassenmentalität bloß, dann kommt man unweigerlich an den Punkt, wo man sagt, eigentlich ist mir doch dann der Spatz in der Hand wichtiger als die Taube auf dem Dach, wie das deutsche Sprichwort heißt. Und deswegen meine ich, verfängt das nicht so. Es muss sich also, Louis sagt so, es kann nichts auferstehen, was nicht gestorben ist. Und deswegen muss sich auch also die Liebe und ihre Wünsche müssen sich verwandeln. So wie man gesagt hat, der Himmel ist ein Glück, aber nur für die, die Gott lieben. Die anderen haben keine Lust, die ganze Zeit da Halleluja zu singen, nicht? Deswegen, das macht also nur Leuten Spaß, die ihn wirklich lieben. Das ist also der Punkt. Und dann ändern sich eben die Wünsche, und da hinein gehört ja dann dieses berühmte Wort vom Bischof Ignatius an die römischen Christen, meine Liebe ist gekreuzigt. kein Feuer mehr, das nach irdischer Nahrung verlangt, sondern lebendiges und redendes Wasser in mir, das innerlich zu mir sagt, auf zum Vater. Das ist dieser berühmte Text, den dann Ausleger falsch gelesen haben und meinen, Eros sei der Name für Christus. Aber das ist überhaupt nicht gemeint. Hier heißt es nicht, Christus ist gekreuzigt, sondern mein Eros ist gekreuzigt, meine Sehnsucht ist gekreuzigt. Ich will es nicht mehr. Ich habe keine feurige Sehnsucht mehr, sondern nach irdischer Nahrung, sondern nur ein lebendiges, redendes Wasser, das zum Vater will. Da beschwört er die römische Gemeinde, dass sie nicht interveniert und ihn etwa vor den Löwen da bewahrt, sondern er will von den Löwen gefressen werden, um eben in den Himmel zu kommen. Der Bischof Ignatius. Und das kann man ja wirklich auf diese kurze Formel bringen. Ein Glück ist der Himmel nur für die, die Gott lieben. Und wer liebt, um glücklich zu sein, der liebt gar nicht. Das ist das Einfachste. Das ist das kürzeste Argument eigentlich. Deswegen kann es nicht das Glück sein. Es kann also auch nicht schlicht um einen Stufenaufstieg gehen, sondern nur um Umkehr. Und deswegen verknüpft Augustinus in den Bekenntnissen ja auch diese platonische Eros-Thematik und Dynamik mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dass da also diese Umkehrung mit hineingehört. Woher kriegt der Selbstverlorene die Kraft aufzustehen und sich aufzumachen? Das kann eben niemand, sondern diese Brücke über diesen Abgrund, das stellt nur Christus dar. Er ist die Brücke, oder anders gesagt, das verlorene Schaf kommt nur auf die Schulter des guten Hirten nach Hause. Nicht, sodass also wiederum hier deutlich wird, nicht wir suchen, sondern wir werden gesucht. Und nicht wir finden, sondern wir werden gefunden und aufgesammelt. Das taucht dann eben bei Augustinus selber dann auch auf. Und dann offenbaren sich, meine ich, Liebe und Güte auf eine ganz neue Weise. Der Sohn vergeudet, was du dem Scheidenden gegeben hattest. Ein liebreicher Vater warst du, weil du ihm gabst, und noch liebreicher, als er arm wiederkam. Also macht dann diesen Komparativ da hinein. Dass die hier besteht, also es geht eben, gut ist das Gegebene, aber eigentlich gut ist der Geber. Und der Geber ist nicht erst gut, weil er gibt, sondern weil er gut ist. Das Gute selber ist, also auch das muss man nochmal eins zurücknehmen. Und eben dies, er selber, das wird dann in Jesus Christus neu offenbar, nämlich trinitarisch. Und deswegen ist das so ein wichtiger Punkt. Michael Schmaus hat geschrieben, der dreieinige Gott ist der Urgrund alles Außergöttlichen und der Glaube an ihn der Urkeim alles Selbst- und Weltverständnisses. Und darum war das früher üblich, so schreibt Schmaus auch, das christliche Altertum im Mittelalter atmete in der Luft des dreieinigen Gottes. Also wir müssen ganz umdenken von unserer heutigen Gegenwart her, wann hört man schon mal was von der Trinität? Während die damals unentwegt eigentlich darüber gepredigt haben. Über die Trinität. Das kommt da dauernd vor. Gibt also so Untersuchungen über den Prediger Augustinus und von Longuet, ein französischer Jesuit, in mehreren Bänden. Und er bringt als Beispiel für eine volksnahe Predigtweise gerade den Sermo 52, wo es über die Taufe im Jordan geht. Also er predigt dort über die Trinität, Augustinus, für die Leute, einfach so. Und da sagt er, im Evangelium kann man das sehen, da ist in der Stimme ist der Vater da, im Menschen der Sohn und in der Taube den Geist. Mag jemand sagen, zeige die untrennbare Dreieinigkeit, denk daran, dass du als Katholik zu Katholiken sprichst. So verwendet man dann damals ja das Wort katholisch noch ganz im wörtlichen Sinn einfach, nicht? Katholikos, also Christ. Im Glauben halten wir fest, ein Gott, nicht drei Götter. Wo aber zeigt sich dies im Text? Und dann legt er das einfach aus und sagt, es gehören eben immer alle drei zusammen. In der Schöpfung, wie auch hier, in der Schöpfung schafft der Vater, aber Sohn und Geist schaffen mit. In der Erhaltung, nicht der Vater wurde geboren und hat am Kreuz gelitten, aber trotzdem handeln immer alle drei. Geboren wurde der Sohn, aber gewirkt ist dies vom Vater und vom Sohn. Und so auch beim Leiden und bei der Auferstehung. Und deswegen hat er ständig, redet er von der Dreieinigkeit. Ihr habt immer, sagt er in der Predigt, die Verschiedenheit der Personen und die Ungeschiedenheit des Wirkens. Da ist ganz selbstverständlich dauernd die Rede davon. Und natürlich erinnert er daran, dass es hier nicht um räumliche Verhältnisse geht mit ihrem Mehr und Weniger. Und Gott ist unbegreiflich. Der Blitz der Wahrheit blendet uns gewissermaßen. Das ist schon wahr. Aber begreifen sollen wir ja auch nicht, sondern wir sollen es nur nachvollziehen. Also aufs Menschliche zurückgewiesen, sagt er, entdecken wir jetzt die Ähnlichkeit. Und so wie wir also im Herzen Gottes Bild erkennen, so kommt er zu seiner psychologischen Trinitätslehre oder wie man eher sagen kann, zu seiner trinitarischen Psychologie, dass unsere Seele nach Gottes Bild gemacht ist. Deswegen ist das ja sein Zugang dazu, dass wir Gedächtnis, Verstand und Willen haben. Er sagt, wenn Gott dreieinig ist, dann muss das in uns ablesbar sein. Und deswegen sagt ja auch Gott nicht, ich mache, sondern er sagt, lasst uns machen, faciamus, dass das hierhin gehört. Also untrennbar, memoria, intellectus und voluntas. Die kannst du zählen, aber nicht trennen. Man muss es also im Gedächtnis haben, kennen, man soll es vernünftig wissen und man soll es äußern wollen. Und so zieht er das zusammen. Immerfort sind es die drei Punkte, Gedächtnis, Wissen, Wollen, die alles bestimmen. Und so liest er das beim Taufgeschehen ab, die Stimme, die Taube und der Mensch. Was nun gehört von den drei Vermögen zu Vater, Sohn und Geist? Und da sagt Augustinus, das kann man nicht richtig trennen. Ich sage nicht, der Vater ist Gedächtnis, der Sohn Verstand, der Geist Wille. Und das will er noch nicht mal analogiemäßig sagen. Sonst geht nur um diese innere 3-1 in uns. Also man darf da nicht zu weit gehen. Dass mir der Richard da lieber ist, das wissen Sie ja mit den drei Personen. Aber und er spricht es selber deutlich an. Er sagt, was ist die eigentliche Grenze meiner Dreieinigkeitslehre? Sagt er, um es kurz zu sagen, ich durch diese drei erinnere mich, ich erkenne, ich liebe. Diese drei können also nur von einer Person gesagt werden, welche diese drei hat, aber nicht selbst sie ist. Die habe ich, aber das bin ich nicht. In der Einfachheit des höchsten Wesens sind jedoch drei Personen, Vater, Sohn und Geist. Und drum finde ich auch richtig, dass Schmaus ihn verteidigt und sagt, die Realität der Personen werden schon bei ihm gewahrt. Das ist wahr. Andere sagen das so. Also der Flasch etwa in seinem Augustinusbuch schreibt, Augustin war ein Revolutionär, er verwarf die traditionelle Trinitätslehre, weil sie im Grunde von drei Göttern geredet hatte, von einer göttlichen Familie. Das stimmt so nicht. Aber man muss schon sagen, dass die Einheit bei ihm im Vordergrund steht gegenüber der Vielheit. Und das hängt mit dem Arianismus zusammen, weil der verteidigt werden musste. Arius, der eben sagt, es gibt einen Gott und einen Sohn und der Sohn ist das Erstgeschöpf nur. Und von dort her hat man dann immer so stark hinterher betont die Einheit des Wesens. Grieshagel schreibt auch ausdrücklich, bei Augustin unterdrückt die Einheit die Dreiheit. Unterdrückt ist vielleicht ein starkes Wort. Also verdeckt könnte man vielleicht sagen oder lässt sie nicht richtig zum Zuge kommen. Weil keiner macht es natürlich richtig, muss die verschiedenen Formen ergänzen, die hineingehören. Und dann schreibt eben Grieshagel, die Rationalität, die Augustinus in Gott realisiert sieht, hat zunächst einmal nichts mit einer relationalen Ontologie zu tun, wie wir es lieber denken würden. Mit diesem wichtigen Satz von Anselm von Canterbury, in Gott ist alles eins, außer dem Gegenüber der Personen. So heißt die Formel. Personarum oppositio. Also in Gott ist alles eins, außer das Gegenüber der Personen. Und wenn er sagt, das ist erstmal ein schöner Satz, ne? Immo vero vides trinitatem, si caritatem vides. Du siehst die Trinität, wenn du die Liebe siehst. Aber wenn man jetzt das anguckt, dann kommt er eigentlich dazu und sagt, da gibt's den Liebenden, die Liebe und den Geliebten. Und damit ist wieder eigentlich die Sache weg. Sehr schön dann wieder bei ihm, die Dreiheit ist im Geist nicht deswegen Bild Gottes, weil sich der Geist kennt, erkennt und liebt, sondern weil er kennen, erkennen und lieben kann, dem er sich verdankt. Also eigentlich, sagt Augustinus, ist die Dreiheit in uns nur dann Bild Gottes, wenn sie sich auf Gott richtet. Und das wäre dann wieder das, wie ich es ja auch sagen würde, dass ich sage, ich und du sind nicht für sich ein Abbild der Trinität, meinetwegen noch mit dem Kind dazu, weil das Kind nämlich nicht auf demselben Niveau steht, sondern ich und du sind insofern Bild der Trinität, indem sie sich auf Gott richten. Sodass also ich entweder die Wahl habe, hier unten liegt ein Dreieck rum, das ist dann da zwar komplett, aber liegt als Abbild oder Ebenbild rum, einfach so. Oder ich mache das Bild so, dass es lebendig ist, weil es eben erst ein Dreibild gibt mit Gott selber. Und dann habe ich nicht ein Abbild, sondern dann habe ich das Erscheinen des Bildes. Und das würde ich vorziehen. Und das finde ich bei Augustinus, wenn er sagt, dass eigentlich ist die Dreiheit deswegen Bild Gottes, nicht weil wir uns kennen, uns erkennen, uns wollen, sondern weil wir Gott kennen, erkennen und wollen. Schreibt er extra in die Trinitat im 14. Buch dann. Tut er das nicht, dann ist er bei aller Selbstkenntnis, bei aller Selbsterkenntnis und bei aller Selbstliebe dumm. Töricht. Nicht? Also, dass genau diese Dynamik da hineingehört. Tatsächlich hat Augustinus im menschlichen Leben nichts gesehen, was nicht Liebe ist. Der Mensch ist in allem, was er ist, zuletzt Wille, und das Innerste des Willens ist die Liebe. Der Satz steht bei Karl Jaspers. Er hat ja in seinem Band da die Gründer des Philosophierens, Plato, Augustinus und Kant, behandelt. Und in seinem Augustinus, im großen Augustinus-Kapitel, schreibt er das so, dass er sagt, der Mensch ist in allem, was er ist, zuletzt Wille, und das Innerste des Willens ist die Liebe. Und ich finde, das ist ganz richtig, was er dort sieht. Und dann sagt er auch, die Liebe, auch so fährt er fort, Liebe ist Streben zu etwas, das man nicht hat. Appetitus. Also wir haben gesehen, ich will ja fair sein, außerdem mag ich den Augustinus ja viel zu sehr. Also muss ich also erstmal sagen, die Caritas kommt da schon vor. Ich habe es auch eben gesagt, aber es bleibt dabei. Eigentlich prägend der Eros-Gedanke. Liebe definiert er als vis unitiva copulativa. Also als die Gewalt zur Einigung und Vereinigung. Er hat also diesen Aspekt im Blick, während ich die Gutheißung hätte. Also bei mir, deswegen habe ich keinen geschlossenen Liebesbegriff, sondern ich habe zwei Punkte. Also Liebe ist einerseits Gutheißung und andererseits Einungswille. Und ich behaupte, ich kann nicht die Gutheißung auf den Einungswillen zurückführen und nicht den Einungswillen auf die Gutheißung. Denn ich kann gutheißen, ohne dass ich selber da was haben will oder in der Nähe sein will. Und ich kann, denn natürlich steckt im Einungswillen immer irgendwie die Gutheißung mit drin, aber nicht umgekehrt. So dass ich die beiden nicht nochmal, eigentlich, ich könnte sie nur zusammenbringen unter dem Primat des Einigungswillens. Aber da muss ich dann genau mal fragen, warum will ich die Einung? Will ich es als gut für mich oder will ich dem Objekt gut sein? Das ist ja nicht dasselbe. Und da finde ich, macht der Jaspers, sagt, wie ich auch, also es kommt bei ihm auch als Schluss raus, eigentlich ist es also die Liebe und das Wollen und das Streben. Und der einer der Belege dafür ist der, dass er dann tatsächlich eben von zwei Lieben sprechen kann. Dass es gibt die Liebe, die als Paradiesstrom fließt, und es gibt die Liebe als Kloakenwasser. Also Liebe heißt in jedem Fall Wollen. Und jetzt die Frage, ich kann das Richtige wollen, das Falsche wollen. Wenn ich das aber so formuliere, bleibe ich dabei zu sagen, auf so eine Liebe kann ich keine hohen Lieder singen. auf ein wissentliches Streben, kann ich doch keine hohen Lieder singen. Nicht der Durst ist schön, sondern das, wodurch es schön wird, wie die Werbung gesagt hat. Ne? Also nicht der Durst, sondern durch Bier wird er erst schön. So hat das doch geheißen, da früher, wenn es jemand gern Bier trinkt. Nicht? Ich gehöre da nicht zu den Leuten. Also, dass man da guckt, wie das aussieht nochmal, kommt also an, wo setze ich das an? Wenn es hohe Lieder auf die Liebe gibt, muss Liebe was anderes sein als wissentliches Streben. Aufs Wohlwollen kann ich Loblieder singen, aber nicht aufs wissentliche Streben. Das ist also meine Anfrage daran eigentlich. Und so löst Augustinus das und sagt, Liebe, aber Liebe, was Liebe verdient, Liebe in der richtigen Ordnung oder so. Der muss also da einen Unterschied einführen. Der muss also von guter und schlechter Liebe reden. Und dafür ist mir eigentlich das Wort Liebe zu schade. Dafür haben wir schon das Wort Wollen.
Aber kann man das nicht als Liebe sagen? Versteht, dass sich jemand aufrafft zu wissentlichen Wollen, ja?
Die steckt mit drinnen, nicht? Sondern die Frage ist, also dass das mit dazugehört, das habe ich ja gesagt, nicht? Das will ja auch der Mensch begehrt ja auch begehrt zu werden, alles das gehört ja hin. Die Frage ist nur, ist das die Grundbestimmung? Was ist die eigentliche Grundbestimmung? Und da sehe ich also hier, da habe ich dann entweder die Gutheißung, die bleibt bestehen, und auf der anderen Seite das Streben, das haben wollen für mich. Also die Kürzeform wäre hier einfach, es ist gut, dass es gibt, es soll dich geben. Volo ut sis, hat die Hannah Arendt das geschrieben, nicht? In ihrer Augustinusarbeit, die sie bei Jaspers geschrieben hat. Volo ut sis, oder, und da das kann man noch sagen, warum will ich, für mich oder an sich? Hier steckt noch beides drin. Warum will ich, dass du bist? Weil mir das gut tut oder weil es dir gegönnt ist? Das sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Es darf ja, ich mache hier nicht wie dem modernen Ethiker einen Unterschied zwischen Egoismus und Altruismus und nenne nur Altruismus gut. Das tue ich überhaupt nicht. Denn warum soll es einem nicht gut tun, wenn man liebt? Das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, was ist die letzte Bestimmung, um die es geht? Dass das Gutsein, wenn es erwidert, auch nochmal glücklich macht, warum nicht? Dann sage ich immer den Leuten, warum denn nicht? Muss ja auch bloß gut sein, dann bist du auch glücklich. Das nimmt dir ja niemand weg, nicht? Also, dass ich da den Unterschied mache, nochmal, hier muss ich es nicht machen. Volo ut sis, warum? Ich sage ja nicht meinet oder deinetwegen, sondern ich sage nur meinetwegen oder erstlich meinetwegen oder an sich, an und für sich. Deswegen habe ich vorhin dann einfach so nüchtern gesagt, Sachlichkeit. Das ist doch noch offen.
Und beides zusammengeht?
Doch, aber wenn beides zusammengeht, taucht wieder die Frage auf, was ist jetzt, was hat denn Primat?
Ach so, ja.
Und das merkt man natürlich am deutlichsten, wenn Konflikte auftreten.
Ja.
Also wenn es mir jetzt gerade nicht zum Vorteil für mich ist oder so ähnlich. Das erklärt ja auch, warum der Kant immer wieder so diesen Eindruck erweckt hat, als hätte er was gegen die Neigungen. Wo ihm der Schiller dann ja diesen berühmten Vers da gemacht hat, gern diene ich den Freunden, doch leider tue ich das eben mit Neigung, nicht? Darum wurmt es mich, dass ich nicht tugendhaft bin. Wo der Kant sagt, das ist überhaupt nicht wahr. Er hat nichts gegen die Neigung. Er will nur deutlich machen, dass die Pflicht am sichtbarsten wird, wenn sie nicht durch Neigung unterstützt wird. Sondern, und das wird am deutlichsten, wenn ich was gegen die Neigung tue oder ohne Neigung. Warum soll ich nicht das Glück haben, dass die Neigung mir das auch sagt? Das ist überhaupt gar kein Punkt. Nur wenn ich das, und so hier auch. Also warum soll es mir nicht auch Freude machen und mir gut tun? Die Frage ist nur, wenn es in Konflikt kommt, wonach geht's dann? Und da meine ich, könnte ich von dem an, das Gutsein für mich als einen Moment an sich sehen, aber ich kann nicht das an sich als einen Moment an dem für mich sehen. Denn dann könnte dieser Moment auch wegfallen, dann habe ich nur noch das für mich. Und so, das nennen ja viele Leute auch Liebe. Wenn sich der Partner abwendet, bringen sie ihn um oder so und nennen das dann Liebe. Nicht? Das ist ja das, was da also ja oft genug vorkommt bei uns. Also müsste man das aufnehmen, was damit gemeint ist. Und darum finde ich, ist das hier schon die Grundbestimmung. Und die wird noch deutlicher, wenn ich einfach sage, Gutheißung. Also bei Gutheißung kann man eigentlich nicht im selben Sinn fragen, ist das jetzt für mich gut? Und das klingt eher vom Wort her schon so, das ist in sich gut. Kommt mir vor. Am deutlichsten wird es natürlich im Vollzug, das, was er ja selber auch angesprochen hat, nämlich den Lobpreis. Während Dank hat ja noch was mit mir zu tun. Ich danke, dass ich was bekommen habe oder wir was bekommen haben oder so ähnlich. Außer ich nehme die Formel, die ich ja deswegen so liebe, aus dem Gloria. Wir danken dir wegen deiner Herrlichkeit. Was in den Frühformen noch hieß, wegen deiner Barmherzigkeit. Dann wäre es ganz deutlich auf uns rückbezogen. Aber wenn ich sage, ich danke dir einfach, dass du herrlich bist, dann gilt das schlechterdings. Also, wenn ich die Liebe formal bestimme als Wollen, dann muss ich zwischen einer guten oder schlechten unterscheiden. Andererseits hat ja dann Augustinus vom Ziel her ein Ordo-Denken entwickelt. Wir steigen empor, die Aufstiege im Herzen, sagt er. Und wir können zwar nicht von uns aus aufsteigen, aber Gott führt uns da hinauf. Und wem es glückt, tatsächlich ist das ja auch so, dass das nochmal so mit dranhängt. Mein Beweis war dafür immer, wem es glückt, gut zu sein, der ist dankbar. Mir ist das so wichtig, weil viele Leute sich da aufregen, auch der Flasch natürlich, dass der Augustinus sagt, was uns eigen ist, sind eigentlich nur unsere Fehler und Sünden. Das andere kriegen wir geschenkt. Luther sagt dann ab extra sogar, von draußen. Und sagen die, was ist denn das für ein grässliches Bild? Nicht? Ich sage, es ist einfach dadurch belegt, dass wir in dem Moment, wo wir anständig sind, dankbar sind. Das zeigt, dass, ja, und wir sind doch nicht uns dankbar. Nicht? Eben. Also deswegen ist es einfach belegt von dort her, meine ich. Also auf dem Weg wird die Liebe als Amor zur Freiheit als Freigebigkeit, meine ich. Die Caritas. Ich finde, das Caritas kann man sehr schön auch mit Freigebigkeit wiedergeben. Das finde ich nochmal besonders schöne Form, in der das dann sichtbar wird. Und das ist dann zugleich auch die Erfüllung von Freiheit. Walter Kern hat das so gesagt, Libertas est liberalitas. Freiheit ist Freigebigkeit. So im Doppelsinn, ich gebe den anderen frei und ich gebe ihm frei, was ich ihm gebe. Und dann kann man tatsächlich dann diesen Schluss bilden, wie ihn ja Augustinus auch geprägt hat, liebe und tu dann, was du willst, was ja leider immer wieder, wie gesagt, ja lateinisch zitiert wird. Und da kann man immer lesen, ama et facquot vis. Und das steht eben bei Augustinus nicht. Sonst steht dilige et quod vis fac. Das andere hat sich mal irgendwo eingebürgert und einer schreibt es vom anderen ab, wie da haufenweise Augustinus-Sprüche so auf Postkarten und im Netz sind, die man im Werk nicht findet. Und dann klingt so authentisch, wenn man es auf Latein hört, nicht? Aber es steht nicht da. So was da steht, heißt dilige et quod vis fac. Und dilige heißt schätze hoch. Das ist also ein ganz anderer Begriff, der dorthin gehört. Dass das auftaucht. Wer war das jetzt? Ja, der Dionysius Areopagita, der hat den Ignatius so ausgelegt mit, meine Liebe ist gekreuzigt, dass er gesagt hat, er hat von Christus hier geredet. Und dann hat der Dionysius Areopagita, Pseudo-Areopagita, also an einer Stelle dann damit begründet, Gott kann auch Eros genannt werden, weil das der Augustinus, der Märtyrer Augustinus so geschrieben hat. Das ist aber falsch gelesen, denn dort hat er nicht Christus gemeint, sondern sein eigenes irdisches Lieben, das er eben gekreuzigt hat, dass er das nicht mehr will. Und tatsächlich macht es dann Thomas auch anders in seiner Quaestio. Der macht kein Autoritätsargument, sondern der sagt jetzt, was kann denn das dann bedeuten? Und kommt dann auf den Gedanken, dass er sagt, nein, es gibt auch in Gott so etwas wie einen Eros nach dem Menschen. Nicht in seinem Wesen, aber in seinem Willen. Also Gott kann wollen, dass er abhängig ist von uns. Und das heißt tatsächlich, also schaffen, dass er sich abhängig macht. Das heißt, er kann gekränkt und erfreut werden. Während ein reiner Monotheismus, da kommt dann dieses arabische Sprichwort, wer in den Himmel spuckt, dem fällt es in den eigenen Bart, wo ich immer sage, Christen, da kann man Gott anspucken, in seinem Sohn nämlich. Aber es gilt vor allen Dingen der andere Gedanke, den in einer seiner Predigten C.S. Lewis so deutlich gemacht hat, in dieser berühmten Predigt The Weight of Glory, das Gewicht der Herrlichkeit, wo er sagt, der Selige wird ein integraler Bestandteil des Glücks Gottes sein. Dass er also nicht bloß sich herablässt zu uns, sondern wirklich beglückt ist, und dann mustert er so die Bibel durch, Altes und Neues Testament, und findet dann vier Beispiele für die Liebe Gottes zum Menschen. Das ist erstmal die Liebe des Künstlers zu seinem Werk. Es ist die Liebe von Eltern zu ihren wohlgeratenen Kindern. Es ist die Liebe des Pferde- oder Hundebesitzers zu seinem Tier. Und es ist viertens die unerbittliche Liebe der Geschlechter, sagt er. Die vier Formen der Liebe, die werden in der Bibel angewendet für die Liebe Gottes zum Menschen. Alten Testament bei den Propheten, in den Psalmen und auch im Neuen Testament. Alle vier Formen. Und alle vier Formen enthalten die Möglichkeit der Verletzbarkeit und enthalten die Möglichkeit der Beglückbarkeit. Und das gerät dann in Spannung mit dem überlieferten Gottesbild, dass Gott ohne Berührung ist und ohne gar nicht angerührt werden kann in seiner Seligkeit oder so. Dann sagen eben jetzt die christlichen Autoren, sagen, er selber hat sich willentlich hier berührbar gemacht. Im Guten wie im Schlechten. Im Positiven wie im Negativen, dass das mit hineingehört. Und dann ist auch dann die Frage der Erhörung zum Beispiel des Bittgebets dann ja nur ein Aspekt daran, dass dann Thomas sagen kann, Gott will von uns das Bittgebet, weil er uns die Würde der Miturheberschaft geben will. Er will verschiedene Dinge nur tun, wenn er drum gebeten wird. Er will also mitmachen. Und nach dem Schluss der Rabbinen wird das am deutlichsten vom Schluss vom Großen zum Kleinen, nachdem er uns alle so geschaffen hat, dass wir gezeugt und geboren worden sind und nicht von ihm privat geknetet. Manche nehmen das ja dem lieben Gott übel. Nicht? Aber es ist eben nun mal so, wenn er in dieser Weise uns das ganze Sein schon in dieser Weise vermittelt, dass er uns schafft auf diesem, nicht durch einen Kanal, aber eben in diesem Mittun, dann gilt das erst recht für die anderen Formen nochmal der Bitte und der Vermittlung, die dort besteht. Und dann stimmen wir also mit den Weltlauf. Wir sind von Ewigkeit her von ihm gewollt, aber eben zugleich sind wir die Kinder unserer Eltern. Dass ich das mit hineinnehmen muss. Und so ist also er dann bestimmt im Guten wie im Schlechten. Und im Guten sagt dann eben Lewis, wir sind ein integraler Bestandteil seines Glücks. Dass man das nochmal mit sagen müsste. Und dann gäbe es einen Eros, nachträglich und ausdrücklich Gottes nach uns. Und davon ist im Alten Testament die Rede, dass er Israel so sucht. Da tauchen ja die Bilder auf. Sodass also diese Seite dann nochmal mit hineinzunehmen wäre. Sie merken, wir haben so einen Bogen, sind da gegangen. Also einerseits betrübt mich das, dass der Augustinus da so beim Eros stecken bleibt. Andererseits bleibt er ja nicht einfach stecken, sondern es kommt ja schon die Caritas vor. Nur wird sie nicht systembildend. Aber zum Schluss kann man es mal rumdrehen und sagen, wenn ich uns Agape zuspreche, dann kann ich auch Gott Eros zusprechen. Dass ich uns Agape zuspreche, das ist ein Punkt, da ist man auch im Streit eben mit den Autoren. Meine Argumentation läuft da so, was wäre das für eine Agape Gottes, wenn er uns alles gönnen würde, außer dem Gönnen können, dass wir das nicht können. Gönnen gehört zu dem Substantiv Gunst, oder Gunst gehört zu gönnen, nicht? Gunst ist ein anderes Wort für Gnade. Das heißt, nicht nur Gott erweist uns seine Gunst, sondern wir erweisen Gott auch Gnade und Gunst. Wir können ihm nämlich gönnen, Gott zu sein. Das nennt man Anbetung. Also es stimmt nicht, dass wir bloß im Eros aufgehen. Der Lewis schreibt zwar in seinem berühmten Buch For Loves, dass er sagt, man kann doch nicht sagen, dass wir Gott gegenüber, also Caritas hätten oder so, nicht? Wo käme denn das hin? Sag ich doch, mein Lieber. Ich bin nämlich nicht in allen Dingen mit ihm einverstanden, nicht? Hier ist ein Punkt, wo ich so einen Unterschied sehe und sagen würde, nein, warum soll ich nicht Gott gönnen können, dass er Gott ist? Genau, das heißt anbeten. Und das ist ja dieses Wort, was ich so liebe, was der mittelalterliche Autor behauptet hat, dass Augustinus das gebetet hat. Gott, ich liebe dich so, dass wenn ich Gott wäre und du Augustinus, ich lieber Augustinus sein wollte, damit du Gott sein kannst. Also genau dieses Gönnen. Also der Mensch kann gönnen. Ja, aber warum können wir gönnen? Weil Gott uns gegönnt hat, dass wir gönnen können. Das haben wir ja gerade noch mal gekriegt. Also ich will es nicht verteidigen, damit ich hier groß dastehe oder wir Menschen groß dastehen, dass wir sogar Gott was gönnen können, sondern mir geht es hier gerade noch mal um die Größe Gottes, dass Gott tatsächlich so weit gehen kann, dass er uns gönnen kann, dass wir ihm was gönnen. Und das hat dann nichts mit Gönnerhaftigkeit zu tun, sondern das ist genau diese Form. Und wie ich ja schon mal versucht habe zu zeigen, wird das ja sprachlich, finde ich, besonders deutlich in den drei Sprachen, nicht bei Gunst und Gnade vielleicht, aber beim Wort Segen ist es so deutlich da. Dass in allen Sprachen, also Hebräisch, Griechisch, wie Lateinisch, ich sagen kann, Gott segnet uns und wir segnen Gott. Im Lateinischen heißt das Benedizere. Und da gibt es die Texte, Gott möge uns segnen und wir segnen Gott, nur nicht im Deutschen. Im Deutschen haben wir dann da Lobpreisen. Oder benedeien, wir lassen einfach das Fremdwort stehen. Gebenedeien, sagen wir dann, nicht? Aber benedeien ist natürlich benedizere und nichts anderes, dass das hier drin steckt. Das ist Latein. Im Griechischen mit eulogein ist dasselbe. Das kann sowohl also von Gott her das Segnen sein, wie von uns her. Und Baruch dasselbe im Hebräischen. Gesegnet sei der Name des Herrn und er segnet uns. Taucht in beiden Fällen auf. Und das könnte man dann genau auch mit dem Wort, also gönnen, durchspielen mit der Gunst. Und unsere alte Sprache hatte das noch beim Wort Huld. Da gibt es nämlich Huldigen. Nicht? Er erweist uns seine Huld und wir huldigen ihm. Da ist das Wort sogar noch da, aber es wird halt nicht mehr, kaum noch gebraucht. Aber das wäre dann wirklich so ein Tausch, der ist mir lieber als der Tausch, den die Griechen da machen mit er wird Mensch, damit ich Gott werden kann. Sondern ich würde sagen, nein, ich bin Mensch, aber wir tauschen hier in der Weise, er segnet mich und ich segne ihn. Das kann man tatsächlich so sagen. Er gönnt mir, einschließlich, dass er mir nochmal das Gönnen gönnt und dann darf ich von dort her ihm gönnen. Mit dem Unterschied, dass ich dann ihm nochmal danke für das Gönnen. Das bleibt als Unterscheidung. Aber Sie wollten, ja. Das Huldigen bedeutet auch Gönnen. An sich wird der Huldigen verwandt, hat eine andere Bedeutung. Huldigen tut der Lehnsempfänger dem Lehnsherrn. Also er anerkennt den König als König oder den Kaiser als Kaiser. So verwenden wir eigentlich das Wort Huldigen von Anfang an. Aber vom Wort her steckt erstmal drin dieses Huld. Nicht? Es hat nie die Bedeutung gehabt, meines Wissens. Sondern hat schon immer diese Bedeutung des von unten nach oben gehabt bei dem Wort. Aber ich will nur darauf hinweisen, es ist derselbe Wortstamm. Wie sonst eben nur bei diesen anderen Sprachen mit dem Eulogein oder Barach oder eben mit dem Benedizere. Da klingt es komisch, ich bin Gott gnädig, das kann man nicht sagen. Aber gönnen könnte man schon sagen. Und deswegen ist ja der erste Gegenbegriff das erste Laster gegen die Liebe in der theologischen Summe der Neid. Oder wie man korrekt sagen müsste, die Missgunst. Missgunst steckt so drin, Missgunst, nicht? Das Nicht-Gönnen. Ja, ist es noch gegeben. Weil eben Liebe in erster Linie gönnen ist, ist der eigentliche Gegenbegriff nicht der Hass oder die Gleichgültigkeit, sondern ist erstmal der Neid. Weil ja die Spitze von Liebe, das haben wir bei Leibniz und bei anderen, ist sich an der Freude des anderen freuen. Wie ich immer gesagt habe, das ist deutlicheres Zeichen der Liebe als am Leid des anderen mitleiden. Weil beim Leid des anderen mitleiden, da kann schon auch Selbstmitleid mit drin stecken. Und so Elemente, da fällt mir immer dieses spanische Sprichwort ein, viele gehen in das Totenhaus und jeder weint über sein eigenes Leid. Also wo so dieses Element dann da zum Tragen kommt. Außerdem meine ich, kann ich das Mitleiden nur in Grenzen vollziehen. Also wenn das Kind des Nachbarn stirbt, darf ich nicht die Dankbarkeit dafür vergessen, dass meins lebt. Um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Aber ich kann natürlich beim Tod meines Kindes mich rückhaltlos freuen, dass das Kind des anderen lebt. Ob mir das möglich ist, mitten in der Trauer, das ist jetzt nicht mein Punkt. Sondern der Punkt, ob es grundsätzlich überhaupt geht. Sodass ich meine, dass die Mitfreude mit der Freude eines anderen kennt keine eingebauten Grenzen. Während das Mitleiden mit dem Leid des anderen eingebaute Grenzen hat. Nur darauf wollte ich hinaus. Und deswegen finde ich, ist eben die Mitfreude das deutlichste Zeichen von Liebe. Deutlicher noch als das Mitleiden. Das kann man dann zynisch ausdrücken, wie La Rochefoucauld, nicht? Wenn er dann sagt, auch am Leid unserer besten Freunde ist immer noch ein Moment, das uns nicht ganz missfällt. Nämlich, dass es nicht uns getroffen hat. Das haben sie noch in 1984, nicht, wo der am Schluss auch lieber dann die Ratten noch auf seine Geliebte loslässt, als dass sie ihn beißen. Also so diese Frage, wo es dann da hinausläuft nochmal. Also drum meine ich, ist es eindeutig bei der Mitfreude, ganz klar. Dass das Bild wird, da hätten wir nochmal Liebe und Freude beisammen. Und das war ein Grundgedanke nochmal bei Augustinus. Ja, danke Ihnen fürs Mitmachen. Dem Semester. So. Ja, das ist ihr Nein, das ist erschienen. In einer, man kann es natürlich bei mir in der Homepage können Sie es nachgucken. Das heißt Denker des Herzens. Das erschien in der Zeitschrift Erbe und Auftrag. Das ist die Zeitschrift der Benediktiner. Da ist es vor einigen Jahren mal erschienen, der Text.
Könnte man das Manuskript, was Sie jetzt haben?
Ja, ich meine, ich habe es ja, das müsste noch bei mir in meinem Ding drinstecken oder so. Also wenn Sie ich kann es Ihnen zuschicken, einfach wenn Sie mir eine Mailadresse geben. Ja. Wenn da steckt es drin.
In
meinem PC.
Ah ja, wunderbar.
Und das wäre das Einfachste. Also meine Mailadresse kann ich ja nochmal hinschreiben.
Ja.
Dann, wenn Sie dann anmelden. Anfragen habe ich ja hier dann auch.
Ja.
Das heißt split@em, das heißt nicht Emeritus, sondern E-Mail. Nicht? Und dann kommt dann uni-frankfurt.de. Ja, split@em. Punkt. uni-frankfurt.de.
Und geben Sie mir die Homepage,
oder? Und die steht dann da, die kann ich auch so nochmal hinschreiben, die heißt St. Georgen, also www natürlich, www.stgeorgen.de, dann kommt Lehrende, nochmal so. Und dann kommt split.html. www.stgeorgen.de Lehrende, split.html. Und da gibt's ja, da ist dann also ein Foto von mir und dann so ein kurzer Lebensabriss, ganz knapper. Dann ist da eine Vorschau auf die Veranstaltungen und die öffentlichen Vorträge. Eins habe ich hier noch. Hat letztes Mal, glaube ich, schon mal mitgebracht oder nicht? Das ist eine philosophische Sommerwoche in Rottenburg, im Weingarten ist das. Mitte August, in zwei Tagen läuft das mal. Es geht im Ganzen um Analogie, Symbol und Bild. Alle zwei Sachen, die stehen auf meiner Homepage. Was da nicht drauf steht, sind die Dinge, die geschlossen sind. Da kommt also nochmal ungefähr nochmal dazu, wie das aufsteht. Bin ich dann irgendwo so im Kloster oder bei einer Gruppe von Leuten besaßen. Aber die Dinge, die irgendwie zugänglich sind, das heißt nochmal www.sankt-georgen.de/lehrende/split.html. TML. Aber das haben Sie auch nochmal, wenn ich jemandem antworte, ich habe es in meiner Visitenkarte dann drin stehen, da nochmal in der Adresse drunter, da steht die auch nochmal drauf, die Homepage.
Wir hatten akustischen...